Journal nach 10.
Wie gewohnt, mittwochs zum Thema Wissenschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Kluse Krings. In Brandenburg häufen sich rechtsextreme Übergriffe. Und nicht nur dort. Seit das Problem in den Medien präsent ist, regen sich auch die Gesellschaftswissenschaften und warten mit mancher Theorie Erkenntnis und Scheinerkenntnis auf. Wie erklären Wissenschaftler das Phänomen Rechtsextremismus? Woher kommt die Gewalt? Was weiß die Wissenschaft von den Rechten? Diese Fragen sollen uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Zunächst aber Musik, deutsche Musik, Anno Domini 1150, die Lieder der heiligen Hildegard von Bingen, hier in amerikanischer Bearbeitung. Ja, was wissen die Wissenschaften von den Rechten? Was können sie wissen und aus welchen Quellen? Psychoanalytiker warten gern mit schillernden Theorien über die Ursache für rechtsextreme Gewalt auf. Die Vorsichtigeren unter ihnen verweisen aber darauf, dass der durchschnittliche Rechtsradikale für eine tiefenpsychologische Analyse nicht zur Verfügung steht. Dr. Gertrud Hartmann, selbst Psychoanalytikerin und Professorin an der TU Berlin.
Es ist richtig, dass diese Jugendlichen und auch Erwachsene mit einer rechtsradikalen Einstellung aller Wahrscheinlichkeit nicht psychotherapeutische Behandlung aufsuchen. Und zwar deshalb, weil sie ja nicht das Gefühl haben, zu leiden und krank zu sein. Sie erledigen ihre Konflikte auf eine andere Weise, zum Beispiel indem sie die Aggressionen ausleben und nicht unterdrücken oder indem sie unliebsame Selbstanteile dann einfach abspalten und projizieren. Und auf diese Weise fühlen sie sich ja selber gesund und mit sich auch im Reinen und brauchen keine Behandlung.
Der Berliner Körperpsychotherapeut Ulfried Geuter geht noch einen Schritt weiter. Rechtsradikale, so sagt er, zeigen eine in diesem Land erfolgreiche Charakterstruktur. Sie treten aggressiv, selbstsicher und rücksichtslos auf. Nicht der Zuhältertypus kommt in die psychotherapeutische Praxis, sondern der Aggressionsgehemmte, der Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen. Aus direkter analytischer Arbeit wissen Psychologen und Psychoanalytiker kaum etwas über die Rechtsradikalen. Denn, das sagte schon Sigmund Freud, tiefenpsychologisches Material kann nur vom Patienten selbst geliefert und nur mit seiner Hilfe interpretiert werden.
Außerdem gilt für Psychoanalyse wie für Psychologie, dass sie seit dem Dritten Reich ein Politiktrauma haben. Also sie sind eher politikabstinent, sie reflektieren auch eher ungern eigene Verstrickungen in Machtverhältnisse, weil das natürlich den wissenschaftlichen und klinischen Generalitätsanspruch in Frage stellen würde.
Der Diplompolitologe Thomas Kliche von der Universität Hamburg. Er ist einer der schärfsten Kritiker analytischer Schnellschüsse, wie sie beim Problem Rechtsextremismus häufig anzutreffen sind. Wie solche Schnellschüsse zustande kommen, führt Thomas Kliche an einem Beispiel aus der Soziologie vor.
Da gibt es eben eine Gruppe von eher deutschen Jugendlichen, eine Gruppe von eher ausländischen, sagen wir türkischen Jugendlichen, und die sehen sich halt, weil sie in derselben Gegend wohnen, weil sie in dieselbe Schule gehen, weil sie dieselben Diskos benutzen. Und stellt sich heraus, die türkischen Mädchen dürfen nicht in die Disco, beziehungsweise müssen um 10 wieder nach Hause, und wenn sie in der Disco Kontakte haben dürfen, dann dürfen sie die nicht mit Deutschen haben. Sodass sich aus der Sicht der eher deutschen Clique das Problem ergibt, dass sie viel weniger Mädchen zur Auswahl haben. Der Konflikt ist ethnisiert, dann können wir alles, was da passiert ist, wunderbar als Fremdenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft und Rechtsextremismus abbuchen.
Und Erwägungen wie Pubertät, Sexualität, Flirtmöglichkeiten, Revieraufteilung völlig außer Acht lassen. Solch banale Motive werden nämlich, so Thomas Kliche, gern übersehen, sobald Rechtsradikalismus attestiert ist. Auch das martialische Outfit der Rechtsradikalen lässt ohne Verbiegung der Realität nicht direkt auf deutschnationale Gesinnung schließen. Dazu der Politologe Dr. Michael Kohlstruck von der RWTH Aachen.
In den Gruppen spielt der Stil eine große Rolle. Es gibt einen bestimmten Bekleidungsstil, an dem sich die Gruppen- und Szeneangehörigen erkennen. Und es gibt natürlich auch Aufnäher, Embleme, Sticker, die eine ganz große Rolle spielen. Diese Symbole und Zeichen sind international verbreitet. Man kann es als ein Hinweis darauf werden, dass diese Jugendkulturen in erster Linie Provokationskulturen sind. Das sind Kulturen, die sich abgrenzen wollen von einer bestimmten Art von Bürgerlichkeit, von Konventionalität. In der früheren DDR sind die Embleme und die Zeichen der Skinhead-Szene übernommen worden und auch die Zeichen und die Emblematik der Punk-Szene. Das hat sich dann nochmal überlagert und verstärkt mit Zeichen von des Nationalsozialismus und von rechten Bewegungen. Auch deshalb, weil das in der DDR das sicherste Mittel war, um sich abzusetzen von der herrschenden politischen Kultur. Insofern kommt es zu einer ganz eigentümlichen Gemengelage von internationalem und nationalem symbolischem Zeichengut.
Rechtsextreme Jugendliche pflegen eine Provokationskultur, mitunter auch wieder bessere Einsicht. Professor Dr. Gertrud Hartmann.
Es ist schwer herauszubekommen, was nun eine echte Überzeugung ist und was nicht. Denn man kann heute zum Beispiel, indem man provozierend über Auschwitz oder Nationalsozialismus spricht, Aufmerksamkeit bekommen und sich eine Bühne schaffen, auf der man agieren kann und also Interesse und Aufmerksamkeit findet. Und das kann man auch, ohne selbst zu glauben, dass es Auschwitz wirklich nicht gegeben hat.
In einer ihrer Publikationen schreibt Gertrud Hartmann: Es handelt sich um einen merkwürdigen Aberglauben, an den der Patient selbst nicht glaubt. Die Auseinandersetzung bekommt den Unernst und das Verspielte einer Theateraufführung. So hat der wohlmeinende Sozialarbeiter kaum eine Chance, den Nazi-Kids ihre Meinung auszureden. Sie glauben sie ja oft selbst nicht. Sie provozieren. Und ihre Provokation hat funktioniert, wenn der Sozialarbeiter sie ihnen auszureden versucht. Und selbstverständlich zeigen die Kids sich uneinsichtig. Sonst funktioniert der Zauber ja nicht.
Forscherinnen und Forscher, aber auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Therapeutinnen, Therapeuten betrachten diese rechtsextremen Jugendlichen als ein bisschen dämlich. Die halten sie für naiv und sind damit auch selber naiv. Das heißt, sie übersehen nicht, dass diese Jugendlichen zum Teil ausgesprochen clever rauskriegen, wie sie den Apparat nutzen können, wie sie Zugang zu Räumen, zu Ressourcen, zu Zuwendung finden können und welche besonderen Erwartungen und Werte diese ganzen Korrekturberufe an sie herantragen. Und das führt dann dazu, dass ein Scheitern von Therapie in der Regel theoretisch rauf und runter bedacht wird, aber kein Mensch auf die Idee kommt, mal zu fragen, ob der Jugendliche vielleicht nicht wollte.
Es besteht sogar die Möglichkeit, dass eine rechtsextreme Haltung sich unter anderem deshalb ausbreitet, weil der Korrekturapparat derzeit das typische Verhalten der proletarischen Jugend zu Rechtsextremismus uminterpretiert und die Jugendlichen wissen, dass sie mit den entsprechenden Sprüchen am ehesten Zuwendung finden. Labeling Approach nennen die Psychologen das. Ein schwieriges Feld. Fä, fä, fä. Das traurige Lied hier sind Maceo Parker und Kim Mizell.
Keep singing them songs.
Extremismus im Spiegel der Wissenschaft. Was nun wissen die Politologen? Die Innenansicht rechter Jugendklicken hat sich Dr. Michael Kohlstruck angesehen.
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass es eigentlich drei Grundtypen von Mitgliedern, von Angehörigen dieser Gruppen gibt. Wir haben erstens den Deklassierten oder Unterprivilegierten. Das ist jemand, der es im Leben immer schwer gehabt hat. Er hat viel Pech gehabt. Seine Eltern sind vielleicht auch arbeitslos. Er ist immer auf der Suche nach Anerkennung, nach sozialer Anerkennung und ist so der Typ des Mitläufers. Er freut sich, wenn überhaupt was passiert am Ort. Der zweite Typ, das ist der Kumpeltyp. Der hat eine gute Ausbildung. Er hat seinen Facharbeiter gemacht, muss sich nicht Gedanken um den Arbeitsplatz machen. Der ist so ein bisschen die Mitte dieser Klicken. Vom Denken her würde er sich selbst als einen rechten Denker bezeichnen, also im Unterschied zu Rechtsextremen. Er hat was gegen Ausländer, aber muss da also nicht eine Anbindung an eine Partei oder an eine bestimmte politische Gruppe suchen. Der dritte, den haben wir als den Ideologen bezeichnet, das ist nun jemand, der von der Ausbildung her ein höheres Bildungsniveau hat. Der hat Verbindungen zu Parteien im rechtsradikalen Spektrum, auch zu Splittergruppen, mitunter auch zu rechtsterroristischen Gruppen. Das ist jemand, der agitiert.
Solche Detailkenntnis könnte dazu beitragen, ein Dilemma zu lösen. Das Dilemma nämlich, dass einerseits Geld und Zuwendung rechtsextremes Verhalten noch belohnen, sich andererseits das Problem aber zuspitzt, wenn man den Jugendlichen gar nichts bietet. Mit Detailkenntnis lässt sich gezielt handeln. Als wirkungsvollste Interventionen nennt Michael Kohlstruck:
Unter Umständen müssen Sie den Ideologen konsequent mit Gerichten und Polizei drohen, in den Fällen, in denen tatsächlich strafbare Handlungen vorliegen. Bei dem Kumpeltyp genügt vielleicht ein gut ausgestattetes Jugendzentrum mit Bodybuilding-Anlagen. Und bei dem Typ des Unterprivilegierten und Deklassierten ist vielleicht eine anständige Beratung über seine berufliche Zukunft wichtig.
Das hat sich bei allen Gesprächen mit Fachleuten herauskristallisiert. Niemand plädiert für härtere Gesetze, nur eben für die konsequente Anwendung der bestehenden und für ein sehr differenziertes Vorgehen. Also nicht ein Jugendfreizeitheim für alle Skinheads, die da weitere Skinheads anwerben können, stattdessen gezielte Isolation der Ideologen, schnelle Bestrafung bei Fällen von Volksverhetzung, Körperverletzung und Sachbeschädigung, erschwingliche Freizeitangebote für die anderen und, ja und, eine berufliche Perspektive für die Jugend. Dieser Punkt wird sich für viele der heute 18-Jährigen allerdings nicht mehr erfüllen. Und das bringt uns zu einem gänzlich anderen Blickwinkel auf das Problem. Rechtsradikalismus wird zumeist als Jugendproblem behandelt. Doch ist es wirklich ein Jugendproblem? Welche Rolle spielt die Gesellschaft insgesamt beim rechten Extremismus? Eine Faust voll Stahl, hier ist Rage Against the Machine. We'll be right back. Das Wissenschaftsjournal bei Radio Brandenburg. Thema heute: Was wissen Wissenschaftler über die rechtsradikale Gewalt? Diplompolitologe Thomas Kleche geht streng ins Gericht mit den Gesellschaftswissenschaften. Er befürchtet, dass sie unser Bild vom Rechtsradikalismus verfälschen.
Wenn wir uns genauer ansehen, wie Rechtsextremismus bestimmt wird, dann eigentlich durch so ein Eisbergmodell. Es wird gesagt, wir gucken uns an, wir haben da Jugendliche, wir haben Gewaltbereitschaft und wir haben Fremdenfeindlichkeit. Und diese drei Aspekte sollen den Rechtsextremismus bestimmen. Und den Rest können wir nicht so erfassen. Der ist wie bei einem Eisberg unter Wasser und ist ein ganz, ganz gefährliches Potenzial. Und dieses Modell ist natürlich mit sehr, sehr starken Unklarheiten verbunden, die es gewissermaßen in Kauf nimmt. Aber damit nimmt es auch in Kauf, dass mehr zugekleistert als geklärt wird. Wir müssen uns dann fragen, was die Sozialwissenschaften eigentlich betreiben. Mit dem französischen Philosophen Michel Foucault würde ich sie als Normalisierungswissenschaften bezeichnen. Das heißt, sie liefern der Gesellschaft Vorstellungen davon, was normal ist, was anormal ist, wie Anormalität gehandhabt werden sollte und wie ein normaler Anormaler sich gefälligst verhalten sollte. Außerdem liefern sie der Gesellschaft einige Gewissheiten, die sehr tröstlich sind. Wenn es nämlich stimmt, dass Rechtsextremismus möglicherweise wirklich nichts Einheitliches ist, sondern das Aufbrechen von sehr unberechenbaren, vielfältigen Faktoren an sehr vielen unterschiedlichen Stellen, dann ist er ganz schlicht etwas, was der Gesellschaft Angst macht. Dann möchte man gerne irgendwie ausweichen und dazu braucht man eine Theorie, wo das eigentlich herkommt. Und diese Theorie liefern die Sozialwissenschaften. Ob die Theorie stimmt, ist sekundär, solange diese Theorie einen Kontrollmythos transportiert und deshalb ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ein zweites wesentliches ideologisches Element in dieser Art von Rechtsextremismusdiskussion sehe ich darin, dass verbotene Motive und unerwünschte gesellschaftliche Konstellationen damit einer kleinen, begrenzten und relativ wehrlosen Gruppe angelastet werden, die damit ausgegrenzt werden kann. Man braucht nicht auf sich selber gucken.
Was wir nämlich leicht übersehen, wenn wir Rechtsextremismus für ein Jugendproblem halten, ist, wie sehr rechtsextreme Mentalitäten in unserem Lande verwurzelt sind. Dass die Jugendlichen nämlich ein Produkt dieses Landes darstellen, wie die Psychoanalytikerin Dr. Gertrud Hartmann bei ihren Untersuchungen herausfand.
Viele Eltern teilen die Ansichten der Jugendlichen. Eine Mutter sagt in einem Interview, dass sie selber auch Heime von Ausländern anzünden würde, allerdings nur, solange keine Menschen drin sind. Die Ideologie wird von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und auch viele projektive Zuschreibungen. Also Ausländer sind anders als Deutsche, der Deutsche ist sauber, zuverlässig, ehrlich, der Ausländer ist das nicht. Also diese Spaltungen, Projektionen, Freund-Feind-Bilder, die man sich schafft, die teilen die Jugendlichen mit ihren Eltern. Das heißt, die Jugendlichen begegnen in ihrem sozialen Umfeld selten einer Konfrontation mit ihren Ansichten.
Nicht nur das. Anerkannte Autoritäten sind bisweilen erkennbar rechtsextrem und bestärken und ermuntern die Jugendlichen dadurch in ihrem Verhalten. Ärzte zum Beispiel.
Ärzte in Deutschland röntgen nach Angaben des Magazins Stern zwangsweise Hände und Zähne von Flüchtlingskindern, um ihr Alter zu bestimmen. Diese Praxis sei ein Verbrechen an hilflosen Menschen, sagte der Präsident der Ärztekammer Berlin, Huber. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl sprach von Körperverletzung, weil keine ärztliche Indikation vorliege. Wie das Magazin weiter berichtet, haben Mediziner der Flughafenklinik in Frankfurt am Main inzwischen Abstand von dieser Praxis genommen. Den Job hätten inzwischen niedergelassene Ärzte in Baden-Württemberg und Berlin übernommen.
Wenn die Eliten des Landes bei der Abwehr von Flüchtlingen die moralische Grundlage ihres Berufes vergessen, dann müssen Asylanten ein schlimmes Problem darstellen. Zumindest in den Augen derer, die die Realität nach Legitimation abklopfen für ihre rassistischen Ansichten. Hören Sie einen anderen Ausschnitt. Aus einem ORB-Interview mit Ludwig Baumann, Sprecher verurteilter Wehrmachtsdeserteure des Zweiten Weltkriegs.
Die Traditionsbindung der Bundeswehr zur Wehrmacht ist immer noch groß und die Richter, die uns verurteilt haben, die sind ja nie belangt worden. Desto mörderischer sie urteilten, desto sicherer haben sie Karriere gemacht über den Krieg hinaus, sind aufgestiegen bis zu Bundesrichtern, haben die Nachkriegsrechtsprechung entscheidend mitgeprägt.
Mal sind es die Eltern, mal Ärzte, mal Richter, Polizisten, Politiker. Was Wunder, wenn die Jugendlichen ihr Weltbild ausrichten an diesen Autoritäten. Zumal rechte Jugendliche im Gegensatz zu Linken nach Autoritäten suchen und sich nicht mit ihnen anlegen. Und so macht Thomas Kleche eine ganz andere Rechnung auf und stellt das gängige sozialwissenschaftliche Konzept Rechtsextremismus gleich Jugend plus Fremdenfeindlichkeit plus Gewalt auf den Kopf.
Wenn wir etwa die Gewaltbereitschaft weglassen und nur Fremdenfeindlichkeit und Jugend als Merkmale gelten lassen, haben wir immer noch sehr große und bedeutende Gruppen drin, die vielleicht aber eben polizeilich nicht auffällig sind. Das könnten zum Beispiel die rechtsradikalen Burschenschaften sein, die ja clever genug sind, sich nicht erwischen zu lassen und das alles in hochanständigem Rahmen abzuspielen. Lassen wir die Fremdenfeindlichkeit weg und betrachten Gewalt und Jugend, dann finden wir fast jede Jugendkultur, die irgendwelche gewaltbereiten Ausleger hat, die irgendwelche Konflikte mit irgendwelchen Rechtsnormen eingeht, zum Teil einfach, weil Jugend ein Zeitraum ist, in dem mit Lebensformen experimentiert werden kann und sollte. Und lassen wir die Jugend weg, dann ist ganz klar, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit können sehr große Teile der Alt-Nazi-Szene und der rechtsextremen Splitterparteien beherrschen. Das heißt, die Verallgemeinerung über Jugend- und Gewaltbereitschaft verdanken wir der Einseitigkeit unserer Daten, aber nicht unbedingt ihrer Zuverlässigkeit. Es wären sogar Fälle denkbar, wo weder Gewalt noch Fremdenfeindlichkeit noch Jugend als Merkmale von Rechtsextremismus vorliegen müssen und trotzdem jemand ein verdammt schlimmer Finger in der Hinsicht sein kann. Der intellektuelle Rechtsextremismus von heute tarnt sich ja in der Regel als Kulturismus. Das bedeutet, es wird nicht mehr in den Vordergrund gestellt, wo jemand geboren ist und welche Hautfarbe er hat und welche rassische Zugehörigkeit, was immer das sein mag, sondern es wird in den Vordergrund gestellt die naive These, Kulturen sind einfach unvereinbar. Unter diesem Zeichen steht beispielsweise die Diskussion über den Clash of Cultures, die von einem amerikanischen Diplomaten losgetreten worden ist, die aber jetzt auch hier in der Bundesrepublik weitergeführt wird. Da wird dann eben gesagt, der Islam, was immer das sein mag, ist mit dem Abendland, was immer das sein mag, so wenig vereinbar, dass die einfach zusammenrasseln müssen.
Und auf diese Art ein Feindbild etabliert. Vordergründig ganz ohne Rassismus und ohne Aufruf zur Gewalt. Wenn wir aber unseren Blick auf das Phänomen Rechtsextremismus erweitern und nicht auf die jugendlichen Gewalttäter beschränken wollen, dann müssen wir dringend bestimmen, was wir denn unter Rechtsextremismus fassen wollen. Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ganz unwissenschaftlich gesprochen. Und das nach der Musik. Aus der West Side Story des großen Leonard Bernstein. Hier einmal anders, weniger lieblich.
Somehow Someday
Tom Waits mit einem Ausschnitt aus der West Side Story. Springerstiefel, Bomberjacken, blank rasierte Schädel, öffentlichkeitswirksam als Zeichen für Rechtsextremismus. Doch sie grenzen unseren Blick ein, auf die Jugendlichen, und wiegen uns in falsche Sicherheit. In die Sicherheit nämlich, dass wir genau wüssten, wer da rechtsradikal ist. Längst aber hat die extreme Rechte ihre Theorien general überholt, hat ihnen einen neuen Anstrich verpasst. Heute gelingt es ihr wieder, rassistische und autoritäre Denkmuster in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das heißt dann neue Rechte. Dr. Hajo Funke, Professor für politische Wissenschaften an der FU Berlin.
Unter neuer Rechte lässt sich der Versuch verstehen, der alten Rechten sich den neuen Situationen anzupassen. Erstens durch eine Veränderung des Rassismus zugunsten eines sogenannten ethnopluralistischen Rassismus. Also der Idee, die man zusammenfassen kann, in Deutschland den Deutschen, die Türkei den Türken und ich möchte ergänzen, in deren Sinne nicht bitte so viele Türken in Deutschland. Erstens. Zweitens eine besondere Bemühung, das Problem des Nationalsozialismus anzugehen. Das geschieht so, dass man entweder leugnet, dass der Nationalsozialismus Verbrechen begangen hat und schrecklich gescheitert ist, oder dass man die Taten des Nationalsozialismus relativiert oder schließlich, dass man nur den Blick auf das doch angeblich Gute des Nationalsozialismus zentriert.
Die neue Rechte muss sich den Vorwurf des Extremismus gefallen lassen, denn sie ist, offen oder versteckt rassistisch, autoritär nach innen, so sollen Polizei und Gefängnisse die öffentliche Ordnung garantieren, dabei legitimieren sie aber gleichzeitig soziale Ungleichheit und damit eine der Ursachen für Kriminalität. Sie ist ebenfalls autoritär in der Außenpolitik und will sie aufs Neue militarisieren. Und das Dritte Reich wird verharmlost, ja verherrlicht. All dies findet heute auch in intellektuellen Zirkeln und erschreckenderweise auch an den Hochschulen statt. Die Wochenzeitung Junge Freiheit versorgt Studenten und Jungakademiker mit rechter Propaganda. Einzelne Professoren sind selbst eine rechtsextreme Kontinuität von der Weimarer Zeit über das Dritte Reich bis ins Nachwendedeutschland. Der Bundeskanzler besucht Ernst Jünger an dessen 100. Geburtstag, nicht aber die Beerdigung türkischer Opfer des deutschen Rassismus. Die Stadt Berlin holt sich ihren Innensenator von der Armee. Möge der Himmel verhindern, dass er tut, was er gelernt hat. Professor Funke mit einem Who is Who der rechtsextremen Intelligenz.
Einer der Stichwortgeber der neuen Rechten ist Ernst Nolte. Ernst Nolte ist Professor der Historiographie an der Freien Universität. Er glaubt, dass der Nationalsozialismus eine Reaktion auf den Bolschewismus gewesen sei, wieder die historischen Daten seiner Zunft, was ihn zu einem besonders prekären Stichwortgeber macht, ist seine These der Mitschuld der Juden an ihrer eigenen Vernichtung. Das ist ganz klar eine Form der Abwehraggression, sich mit den negativen Seiten des Nationalsozialismus auch nur einigermaßen angemessen auseinanderzusetzen. Ernst Jünger ist einer der prominenten Vertreter der sogenannten konservativen Revolution. Die konservative Revolution ist, wenn Sie so wollen, ein Kreis von antidemokratischen Rechten der Weimarer Republik. Ernst Jünger selbst war auch ein Stichwortgeber der Nationalsozialisten. Er hat auch bei den Nationalsozialisten vor 1933, etwa im Völkischen Beobachter, geschrieben und selbst wenn auch nicht zentral, sich antisemitisch geäußert. Als 100-Jähriger heute wird er von einem Teil der Nationalkonservativen gerne zitiert, auch um rechte, konservativ-revolutionäre Thesen in die Öffentlichkeit zu lancieren. Rainer Zittelmann, sehr agil, ein ehemaliger Extremlinker, wenn ich so sagen darf, einer der autoritären Linken, ist nun auf der autoritären Rechten. Er ist Mentor der Jungen Freiheit, einer neurechten, extremrechten Zeitung. Gegenwärtig versucht er als autoritärer Rechter die FDP zu unterwandern, zusammen mit von Stahl, um eine Heiderisierung der Partei zu bewirken. Armin Mohler, gut 70, in München lebend, hat sich selbst einmal im Interview mit einem Freund von mir als Faschist erklärt. Das sagt er nie öffentlich, aber hat es gesagt. Er war lange bei der Siemens-Stiftung, ein alter Bekannter des Kreises um Franz Josef Strauß und ein Menschenfänger, der die Drähte zieht zur jungen Freiheit, zu den französischen neuen Rechten, denen die Stichworte liefert, damit die dann wieder diese Stichworte hier in die deutsche Debatte reingeben. Er ist ehemaliger Sekretär von Ernst Jünger.
Ein Blick in die Ideologie-Schmieden des Rechtsextremismus. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ohne Ideologie wäre rechtsextreme Gewalt nicht möglich. Dazu mehr nach der Musik. Noch ein Stück, das wir anders kennen. Hier ist Marianne Faithfull.
I'm much too sentimental. My heart is never free. Perhaps it's accidental that love should come to me. Some little thing within me protects me for a while, till someone comes to win me with only a smile. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Love's always been my game, play it how I may. I was made that way, can't help it. Men cluster to me like moths around a flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Sonst gar
Rassistische Gewalt und rechtsextreme Intellektuelle hängen zusammen. Nicht, dass die Hooligans Jünger oder Mohler lesen, aber das tun ja die Ideologen und Agitatoren in den Gruppen. Teile der großen Volksparteien tendieren auch in diese Richtung und die Medien verbreiten rechte Ideologie in kleine Stücke zerlegt im Lande. Ein Beispiel. Noch einmal Professor Funke.
Armin Mohler, einer der alten extremen Rechten, hatte in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gesagt, was wir brauchen ist, das Asylthema stark zu machen, um an die Eingeweide des Volkes zu kommen, um sie, in anderen Worten, zu mobilisieren gegen gekennzeichnete Feinde. Und er hat sich bitter beklagt, dass die Konservativen sich da sehr vorsichtig verhielten. Armin Mohler weiß, was er da gemeint hat. Als intimer Bekannter von Franz Josef Strauß in München wusste er, wo die konservative Rechte ihre Grenzen hatte um noch mehrheitsfähig werden zu können. Also, das war sein Ziel. Und das Bittere ist, in einer gewissen Weise ist das, was Armin Mohler gewollt hat, eingetreten. Und wenn ich es zuspitzen darf, durch den Generalsekretär der CDU, Volker Rühe, der Anfang der 90er Jahre, konkret im September 91, eine Kampagne gegen Asylflüchtlinge losgetreten hat, die sich gewaschen hat. Er hat in einer Anweisung an die verschiedenen Untergliederungen seiner Partei dazu aufgefordert, Asylflüchtlinge zu denunzieren. Man solle alle Hotels kontrollieren, darauf, ob da zu viel an Leistungen für Asylflüchtlinge ausgegeben wird und dergleichen. Und zwar mit dem Ziel, eine Kampagne zu machen, in dem klaren Wissen, dass das Asylrecht nur mit der SPD verändert werden kann. Also die SPD unter Druck zu setzen, durch eine öffentliche Mobilisierung. Selbst der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat empört öffentlich reagiert und gesagt, so kann man nicht ein Problem lösen wollen. Nach oder fast gleichzeitig zu dieser Kampagne von Volker Rühe kam es zu dem bekannten Ereignis von Hoyerswerda, wo das Volk, Anführungsstrichen, eben ein Asylflüchtlingsheim belagert hat und der Rechtsstaat nachgab und die Leute evakuierte. Ein ungeheurer Sieg in den Augen der extremen Rechten.
Es braucht mehr als ein paar desillusionierte Jugendliche, damit rechtsradikale Gewalt sich ausbreitet. Das haben wir versucht zu sagen in dieser knappen Stunde. In einem notwendigerweise groben Überblick in der Kürze der Zeit. Einen Aspekt aber möchten wir noch nachliefern. Woher kommt die Wut? Was liefert mit anderen Worten die emotionale Energie, die die Gewalttäter freisetzen? Professor Funke kommt zu folgendem Schluss.
Es ist ja so, dass sie den zum Feind erklärten anderen mit allen negativen Eigenschaften belasten, um ihn dann bekämpfen zu können, nicht? Die Aggression abführen zu können und mit dem Irrglauben das zu verbinden, dass sie dann von all der Misere, in der sie sich selbst fühlen oder sind, befreit sind. Und diese Art negative Utopie haben wir am Extrem, nämlich dem Nationalsozialismus, gesehen. Das war ja eine Dialektik von Fremdzerstörung und Selbstzerstörung. Und das ist auch das Phänomen des Rechtsextremismus heute.
Projektion nennen die Psychoanalytiker das. Symbolisch bekämpfe ich in dem Fremden die Probleme, die ich bei mir selbst, in meinem Land, in meiner Familie und Firma nicht anzugehen wage. Ein unabdingbares Element des Rassismus ist die Täter-Opfer-Umkehrung. Nicht der Angreifer ist aggressiv, sondern sein Opfer. Jetzt verstehen wir Ernst Jüngers Mitschuld der Juden an ihrer Vernichtung, das Wehklagen der sogenannten Vertriebenen, das unermessliche Leiden der deutschen Wehrmacht in rechtem Schrifttum, die Asylschmarotzer.
Der andere erscheint ja in den Feindbildern fast immer als der Angreifer und ich wehre mich nur. Das ist also ein Konzept von Notwehr, das das Gewissen überhaupt nicht tätig werden lässt.
Gewissenlos, gefühlskalt. So waren die Angeklagten in den Kriegsverbrecherprozessen von Nürnberg und Jerusalem bereits beschrieben worden. Das war das Journal nach 10 zum Thema Wissenschaft und Rechtsextremismus. Die Redaktion hatte Werner Czonka, eine Sendung von und mit Kluse Krings. Okay, sister, you have a gentleman's hood within you.